Ich habe nur von einem einzigen eine Nachricht bekommen, ob er nicht mein Sklave sein könnte.
Jo, das war ich.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 75.
No Names.
Willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Du klingst nicht anonym verzerrt, du klingst sehr gequält.
Hallo, du Couple Off.
Ja, wir wollten anonym bleiben. Haben entweder unsere Stimmen bis zur Unkenntlichkeit verzerrt oder wir sind einfach krank.
Ja, Matthias hat mich angesteckt, Leute.
Ja, das stimmt leider. Das kann ich auch nicht durch Höflichkeitslügen abstreiten. Ich bin Anfang der Woche nachts um 3 wach geworden, ein bisschen ängstlich, weil ich
halt panisch.
Ja, stimmt. Weil ich dachte, jetzt habe ich auch Corona. Woher auch immer. Habe mich getestet und habe mich auch die Tage danach immer wieder getestet. Ich bin weiterhin negativ, ich habe es immer noch nicht gehabt.
Und dann hat sich Matthias gedacht, boah, klasse, dann gehe ich wieder zurück ins Bett. Ich kuschel mit meiner Maus und hat mich angesteckt.
Ja, das tut mir auch leid. Ich war der Auffassung, wenn es nicht Corona ist, dann ist es nicht gefährlich. Ja, egal, was es ist.
Egal.
Ja. Hepatitis, wurscht.
Wir haben von euch Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge bekommen.
Oh ja, ich hatte doch nach einer Lüge gefragt, die wir uns kollektiv erzählen und die sich aber nicht nur gut anfühlt oder auch kurzfristig irgendwelche Vorteile hat, sondern die insgesamt wirklich gut ist.
Und da gab es wirklich einige Antworten dazu.
Die alle falsch waren.
Nein, zum Beispiel, dass wir die Geschlechterrolle doch als eine dankbare Lüge annehmen. Also ich fand es auch schlau und gut, aber dann haben wir noch intern ganz viel diskutiert darüber.
Intern, du und ich, ne? Ja.
Ja, also das gesamte Team saß da. Genau.
Und jetzt wird es Zeit, dass wir extern gemeinsam darüber reden. Ja, wir waren uns nicht einig, ob man Geschlechterrollen als eine Lüge bezeichnen kann.
Aber du, Matthias, hast eine richtig gute Sprachnachricht bekommen.
Jo, ich spiele sie mal vor.
Hi Matthias, hi liebe Iris. Und zwar, glaube ich, habe ich eine Antwort gefunden auf die Frage, welche Lüge angebracht und richtig ist gesellschaftlich. Und zwar ist es die vom Glauben an den freien Willen. Ich habe jetzt keine Studie mehr dazu gefunden oder nur auf die Schnelle gesucht und überlasse es euch. Schick euch aber was von der Uni Graz rüber. Im Endeffekt geht es immer darum, dass ja die Frage nach dem freien Willen nicht endgültig beantwortet ist, aber bewiesen ist, dass Menschen, die an den freien Willen glauben, tatsächlich mehr und bessere, selbstverantwortlichere Entscheidungen treffen und, das ist jetzt in dieser Studie drin, anscheinend auch leistungsfähiger sind.
Ich habe mir an die Stirn geklatscht, als ich Ihre Nachricht gehört habe, weil das war, Iris illustriert es, sie hat das Medium Podcast genau verstanden, so geht das, man zeigt, wie es war.
Ich habe an das Meme gedacht von der nackten Kanone.
Ja, stimmt, das hier. Und so habe ich mir an die Stirn geklatscht, weil ich den freien Willen sogar in meinen Notizen für die letzte Folge stehen hatte. Und ich habe da nicht mehr drüber gesprochen, weil wir sowieso schon so philosophisch unterwegs waren. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, da jetzt nicht auch noch. Dabei ist das die perfekte Antwort auf diese Frage.
Ich finde die auch richtig gut.
Also, man kann natürlich nicht einfach so behaupten, ja, das ist definitiv eine Lüge. Aber es deutet in den meisten Studien und Forschungen, und da deutet es dann immer wieder darauf hin, oder auch die reine Logik, alles, was wir tun und sagen, ist ein Ergebnis erstens unserer Gene, zweitens
der Pharmaindustrie.
Ja, genau.
Nein, das war
nein, unserer Prägungen, was wir alles erlebt haben und dann selektiv unserer Erinnerungen. Und da können wir auf alle drei Faktoren keinen Einfluss nehmen. Also es ist schon fraglich, ob wir einen freien Willen haben. Aber es uns zu erzählen und daran zu glauben und ihn auch dann so zu empfinden, als wäre das alles frei, scheint nur Vorteile zu haben. Und das, was Janina mir dazu geschickt hat, ist eine Diplomarbeit von der Uni Graz von Nora Kurzmann, heißt Der Einfluss des Glaubens an einen freien Willen auf die verbale Gedächtnisleistung. Und das hänge ich euch auch in die Shownotes. Könnt ihr auch gerne mal lesen. Liest sich gut, finde ich.
So, und damit haben wir heute auch unseren Kulturauftrag erfüllt. Deshalb kommen wir jetzt zu Elon Musk.
Er ist absolut unkultiviert, das stimmt.
Er ist eine Space Karen. Ich habe mich totgelacht, als ich das heute gesehen habe.
Das ist, also ich habe ja ganz früh in der Folge mal angeboten, kreative Beleidigungen rauszuhauen. Ne?
Mhm.
Das ist eine perfekte Inspiration. Was Leute von Twitter im San Francisco Hauptquartier von Twitter draußen an die Fassade projiziert haben. Elon Musk Doppelpunkt und dann läuft so eine Bauchbinde durch mit Beleidigungen. Space Karen ist eine davon.
Das war die beste von allen. Ey, Space Karen ist jetzt wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Twitter eventuell nach diesem Wochenende nicht mehr existiert. Da gibt es Gerüchte gerade.
So schnell?
Also es ist so, der hat ja über die Hälfte der Belegschaft gekündigt.
Mhm.
Dann haben wiederum selber sehr viele Leute gekündigt, weil er erstens gesagt hat, kein Homeoffice mehr, alle müssen ins Büro.
Hat er doch bei Tesla auch schon mal gemacht.
Jetzt hat er aber das Büro geschlossen und keiner kommt mehr rein.
Es ist zu gut.
Weil er eine E-Mail rausgeschickt hat und gesagt hat, er macht jetzt Hardcore Twitter 2.0.
Das wird dann auch als App-Icon angezeigt. Weißt du?
Hardcore Twitter ist mega.
Ist jetzt ein schwarzes Symbol.
Und da geht es dann darum, dass keine 40-Stunden-Arbeitswochen mehr geduldet werden.
So ein Stacheldraht drum um das Vögelchen. Hardcore. Ja. Okay, also 80 Stunden?
Ja, so ja, ungefähr 80 Stunden Wochen und nur diese Arbeit wird honoriert und ne,
alles andere
akzeptiert.
Ist kostenlos.
Ey, ich habe keine Ahnung. Und da haben halt super viele gekündigt und haben gesagt, ja, vergiss es.
Nachvollziehbar.
Dann hat er, und das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, aber er hat auf jeden Fall gestern ein Bild von zwei Mitarbeitern gepostet, die er angeblich wieder eingestellt hat, weil es ein Fehler war, sie zu entlassen. Aber die hat er gar nicht gekündigt. Die haben, glaube ich, gar nicht bei Twitter vorher gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe diesen Artikel, ich hänge ihn in die Shownotes, könnt ihr euch auch durchlesen. Ich war vor allem skeptisch, weil einer der beiden Ligma heißt. L-I-G-M-A. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es als Community Manager für Marken, habe ich das kennengelernt. Jugendliche schreiben manchmal, habt ihr eigentlich Ligma? Oder warum enthalten eure Produkte Ligma? Und dann, wenn du drauf eingehst, dann sagen sie, Ligma Balls, haha. Und das ist halt ihr Prank. Genauso DN, die Abkürzung. DN, wenn du darauf eigentlich sagst, wofür soll DN stehen? Dann sagen sie, these nuts! Und lachen sich kaputt. Deswegen, ich glaube, Ligma ist, wenn das wahr ist, dass der darauf reingefallen ist, dann ist es ein Doppelprank. Dann heißt die Person wahrscheinlich auch nicht mal Ligma.
Ich bin so gespannt, was da jetzt noch bis nächste Woche passiert. Also eventuell existiert Twitter nicht, vielleicht aber doch.
Und dann vielleicht Hardcore Twitter 2.0. Wollen wir nicht Hardcore Couple of 2.0 einführen?
Wow. Ja, Mann, wir dulden nur noch. Welche Folge haben wir jetzt? 76?
75.
75. Wir dulden nur noch 75 Stunden Wochen. Ihr müsst
jede Woche alle Folgen anhören.
Ja, genau, jede Woche haben. Alle. Und nur das wird honoriert.
Oh.
Ach, Matthias, weißt du, was Elon Musk hat? Ein scheiß Problem. War das nicht eine sensationelle Überleitung?
Die war großartig. Ich habe gefragt, ob es passende Scheißprobleme zum heutigen Thema gibt. Ich habe eins.
Was ist dein Scheißproblem?
Mein Scheißproblem ist eigentlich das Problem eines Arbeitskollegen, könnte aber auch irgendwie das Problem von jedem von uns werden. Und zwar hat er ein beliebtes Fitnessstudio in Schorndorf bei Google schlecht bewertet, weil das Fitnessstudio seiner Erfahrung nach zu den Stoßzeiten zu voll sei und es dann auch nicht genug Parkplätze gäbe. Zu dieser Bewertung bei Google hat er dann zuerst den Hinweis bekommen von Google, dass jemand fordert, die Bewertung wieder zu löschen. Weil er das aber nicht gemacht hat, hat er dann einen Brief eines Anwaltes bekommen mit dem Vorwurf der Rufschädigung und üble Nachrede inklusive einer Zahlungsaufforderung von über 800 Euro. Laut dem Anwalt meines Arbeitskollegen kommt er aus der Nummer auch nicht mehr so leicht raus, weil er nicht beweisen kann, dass zum Zeitpunkt des Besuchs das Fitnessstudio wirklich überfüllt war. Wie seht ihr die Sache? Wozu gibt es überhaupt Google-Bewertungen, wenn man nur noch positive Bewertungen mit seinem echten Namen geben darf? Und meiner Meinung nach macht die Anonymität im Internet in solchen Fällen definitiv Sinn.
Weißt du, was ich machen würde?
Hm?
Ich würde den Anwalt schlecht bewerten.
Der ihn verklagt hat?
Ja, ich würde einfach
den eigenen gleich mit, der ihm sagt, du kommst aus der Nummer nicht so leicht raus.
Ich würde richtig trollen einfach. Ne? Und wenn dann der Nächste wieder blöd kommt, würde ich den auch noch schlecht bewerten.
Also die ganze Story und dass man dafür auch noch verklagt werden kann, hat mich irritiert. Aber eine Sache ganz besonders, und in der steckt vielleicht wirklich auch nochmal eine Lösung, neben der, dass er den Anwalt negativ bewerten könnte. Und zwar, der Grund für seine negative Bewertung war ja, der Laden war voll. Das heißt, es ist eigentlich eine positive Aussage.
Stimmt.
Der Laden ist gefragt. Und so würde ich darauf reagieren, würde ich sagen, hey, ich habe mich verklickt, es war halt ein Stern statt fünf Sterne.
Weil ich dachte, das ist die beste Bewertung.
Ja, 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 genau, das machen doch viele, das haben ja. Wir haben auch irgendwann
top,
mal.
Top, top Stern.
Ja. War positiv gemeint.
Ich habe eigentlich damit gesagt, das Ding ist immer voll,
ja,
ne? Schwer einen Parkplatz zu bekommen. Ja, Matthias, wir haben es gelöst.
Ja, hoffentlich. Und ansonsten. Mach dir einfach ein anonymes Profil und bewerte nochmal negativ und schreib da diesmal als Grund rein, ich wurde verklagt, weil ich eine negative Bewertung abgegeben habe, ohne anonym zu sein. Das Thema.
No Names. Um in das Thema einzusteigen, würde ich gerne über deinen besten Freund Vincent sprechen, Matthias.
Ja, ich auch, weil er so ein No Name ist.
Vincent lebt in Boston und stellt sich die absurdesten Fragen, die aber verdammt gut sind.
Ja.
Und ihr zwei habt diese Qualität, dass ihr dann anfangt, über ein Thema zu diskutieren und ihr bleibt selten bei einer Person, sondern ihr redet dann ganz sachlich über irgendein Thema.
Ja, nicht immer ganz sachlich. Ich zeig dir, ich fasse dir immer nur die ganz sachlichen Erkenntnisse dann hinterher zusammen. Ja. Aber stimmt.
Und diese Woche habt ihr leidenschaftlich über Elon Musk diskutiert.
Stimmt. Und über Twitter und was er damit gerade macht. Also eigentlich über etwas, worüber du und ich auch diskutieren.
Und dann seid ihr so beim Thema Anonymität gewesen und so. Und ich fand das so interessant, dass wir dann gesagt haben, hey komm, lass doch mal eine Folge dazu machen.
Ich war nämlich auch dann irgendwann ziemlich hin und her gerissen. Vincent war früher mal großer Elon Musk-Fan, als das mit Tesla und so losging. Hat mich ein bisschen auch damit angesteckt, mit allem, was er mir davon erzählt hat. Ich war weniger Fan von der Person, aber ich fand Tesla eine gute Idee.
Ja, du wolltest immer einen Tesla haben.
Ja, hat sich geändert. Brauche ich nicht mehr. Dein Bruder kennt sich ja auch mit Autos aus, ne? Und der hat dann auch so gesagt, die sind eigentlich gar nicht so toll verarbeitet.
Ja.
Also, ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ich habe oberflächlich betrachtet gedacht, gute Idee mit Tesla. Jetzt ist ja Musk so fragwürdig in seinem Verhalten, konstant fragwürdig, wie lange nicht. Vincent kauft ihm aber trotzdem noch ab, diese Ansage, ich mache Twitter zu einem digitalen Marktplatz, wo alle sich fair an einem Diskurs beteiligen können und wo ausgewogen und ohne Sprechverbote und Denkverbote diskutiert wird. Und dafür brauche ich diese Einführung von $8 für einen blauen Haken. Das geht Vincent ein bisschen mit und verteidigt diese Herangehensweise.
Ja, und das fand ich spannend, weil wenn ich jetzt hier mein Social Media aufmache, habe ich keinen einzigen Elon Musk-Fan irgendwo.
Ja.
Meine Bubble ist genau derselben Meinung wie ich. Ja, alles ein bisschen fragwürdig. Die meisten sind noch viel radikaler, sagen, der muss sofort weg, hier und da. Ich lache noch irgendwie drüber, weil ich mir wahrscheinlich noch nicht bewusst bin, was da eigentlich alles noch passiert. Aber und Vincent sagt, hey, die $8, der hat einen Punkt.
Ja, er sagt, das ist vielleicht eine schlaue Maßnahme, um dagegen vorzugehen, dass man, was bisher möglich war auf Twitter, sich ganze Bot-Armeen kostenlos da hochzieht und mit diesen Fake-Accounts und Bots und so, ich meine, wir haben ja eine ganze Folge dazu auch gehabt, ne? Couple of Trolls. Also, Vincents Standpunkt war, dass es tatsächlich effektiv ist, $8 für einen verifizierten Account zu verlangen, weil man damit gegen Trolls und Bots vorgehen könnte. Und ich habe gesagt, ich kaufe ihm das nicht ab, ich halte das für eine Lüge. Ich weiß nicht, was auch immer, welche Gegenthese dann wirklich stimmt, ob der sich einfach nur daran bereichern will oder was auch immer. Das ist aber auch nicht wichtig. Ich kam irgendwann auf die Idee, hey, wenn es ihm wirklich darum geht, das zu bekämpfen, warum macht er dann keine Klarnamenpflicht? Dass du auf Twitter nur unterwegs sein kannst, wenn du auch juristisch belangbar bist, wenn du dort Hass verbreitest, Verbrechen begehst.
Wenn du ein Fitnessstudio kritisieren willst.
Genau. Nee, und dann kam mir aber die Idee, was ist Anonymität mit, weiß ich nicht, $8 oder wie viel auch immer, das kannst du dir kaufen. Kannst halt sagen, nee, ich brauche die Anonymität, ja, dann zahl dafür.
Ja, das finde ich richtig smart. Es ist noch nicht durchdacht.
Ja.
Aber ich finde es richtig
smart.
Ja.
Smart, aber nicht durchdacht.
Als du das gesagt hast, habe ich mir gedacht, stimmt, eigentlich müssten wir sind eigentlich schon beim Fazit der Folge für mich, wir sollten uns Anonymität erkaufen können.
Oder verdienen. Ist die andere Idee, die ich habe. Die ist aber sehr viel komplizierter. Es ist einfach zu sagen, zahl so und so viel und dann darfst du anonym irgendwo unterwegs sein. Ich hatte noch so eine Idee. Guck mal, Reddit als Plattform, ne? Mhm. Hat ja so eine Community-Moderation, dass du von den anderen, die da auch unterwegs sind, upgevotet oder downgevotet wirst, je nachdem, was du verteilst. Wenn du Fake News verteilst, wie Elon Musk das gemacht hat, dann reagiert die Community darauf so, dass sie deine Beiträge und deinen Impact abwertet.
Wobei ich nicht weiß, wie bei Reddit die Fake News-Rate ist.
Das weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt aber mal vorschlagen, wenn man was neu starten würde, dass man vielleicht durch irgend so eine Faktenorientierung, Qualitätsprüfung dessen, was du sagst, hoch oder runter gewertet werden kann. Das heißt, du kannst maximal runterfallen auf, ich darf immer noch öffentlich meine Meinung sagen, das wird nie weggehen.
Aber von diesem Minimum der Meinungsfreiheit ausgehend kannst du immer weiter aufsteigen, indem du konstant faktentreu bleibst
und irgendwo ein Level erreichen, wo du dir einen anonymen Zweitaccount eröffnen darfst. Ist die zweite Idee, die ich habe.
Ich war ja immer ein großer Verfechter davon zu sagen, Klarnamen im Internet, bis ich dann gesehen habe, dass Wolfgang Schäuble dafür kämpft.
Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass man seine Ansichten hinterfragen sollte, wenn man merkt, deckt sich mit Wolfgang Schäuble.
Ich will den jetzt nicht dissen, Wolfgang Schäuble, aber wir sind altersmäßig und ich glaube auch, was Internetkompetenz betrifft, eigentlich schon sehr weit auseinander.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, sind wir beide genial?
Nee.
Oder sind wir einfach beide ein bisschen zu einfach gestrickt in dieser Antwort, dass wir sagen, ja, Klarnamen, das ist eine gute Sache, damit werden wir Hass im Internet bekämpfen. Und jetzt bin ich unsicher. Jetzt denke ich mir, okay, vielleicht ist das doch nicht so schlau, was ich mir
ja,
da gedacht
das
habe.
Ja, es ist genau wie letztes Mal, wir haben wieder zwei Lager von Leuten, die pro und contra Anonymität im Internet und in der Welt einfach sind. Und ich, also mein Fazit, das ich schon mal vorne wegnehmen würde, ist, wenn man ganz klar entschieden ist, alles sollte anonym sein dürfen oder ganz klar entschieden, nichts darf anonym sein, ist man wahrscheinlich im Unrecht. Das ist ganz klar ein Thema, wo die Wahrheit in der Mitte liegt. Und wir lass mal versuchen rauszufinden, wo ungefähr.
Ja, also ich oute mich. Ich war jetzt immer sehr stark im Unrecht mit diesem Thema.
Ich glaube, ich aber auch. Du hast nämlich schon recht. Meine ersten Ansätze, die ich dazu habe, die sind genau das, erste Ansätze. Da ist es noch nicht fertig durchdacht. Wir fangen, glaube ich, mal an mit einer Nachricht, die wir bekommen haben. Die geht erst schriftlich los und dann geht es gleich mit einer Sprachnachricht weiter. Und zwar, ich heiße zwar auf allen Plattformen Clarine Locklear, jedoch ist das sehr weit weg von meinem echten Namen. Lustigerweise habe ich mich damit ursprünglich nicht vor Leuten im Internet schützen wollen, sondern davor, dass meine Eltern mein Online-Profil finden würden. Und zwar nicht, weil ich irgendwas Schlimmes auf Social Media mache, sondern weil die richtige Control-Freaks sind. Und mich und meine Geschwister immer in der Hand haben wollten.
Wenn ich heute sage, Anonymität im Internet ist schlecht, dann rührt das nicht daher, dass ich glaube, dass was ich damals gemacht habe, falsch war, sondern weil im Gegensatz zu mir, und ich möchte mich bei weitem nicht als Gutmensch oder so herausstellen, sondern mittlerweile habe ich gesehen, was mit Anonymität im Internet alles Schlechtes passiert. Wenn jemand Anonymität für was Gutes benutzt, für was, was keinem schadet, wie das, was ich versucht habe, dann ist mir total egal, ob du Hans-Peter heißt und dich als Luise ausgibst oder ob du Hans-Peter bist und dich als Hans-Peter ausgibst. Das ist mir total egal. Aber wenn Leute sich als Schnedelwurz 43 ausgeben und mir da eine Todesdrohung schicken, dann ist es mir nicht mehr so egal. Oder schlimmer noch, meinen Freunden eine Todesdrohung schicken. Dann ist mir Anonymität nicht mehr egal. Und ich finde, dann sollte es auch nicht mehr anonym sein. Aber es ist schwierig, diesen Standpunkt zu vertreten, wenn ich gleichzeitig auch für Anonymität bin, weil ich eben selbst weiß,
wie sehr es Leuten helfen kann, sollte das enden, hat sie dann noch hinterher schriftlich geschickt. Also ich finde, sie bringt dieses Dilemma bei dem Thema super gut auf den Punkt.
Matthias, wir sind doch die letzte Generation, die noch, ich sag jetzt mal, den Anfang des Internets erlebt hat, so richtig und da drin auch war und jetzt die Zeit erlebt. Und bei mir war das damals noch so, es war niemand mit Klarnamen im Internet. Jeder hatte einen Nickname. Mhm. Und du musstest dir genau überlegen, welchen Nickname du hast. Und dann warst du auf verschiedenen Portalen. Ich war mal Bananarama, dann war ich die Thunfischdose. Dann
die Thunfischdose? Einfach random?
Das war einfach random. Dann war ich irgendwie ein Waschbeckeninstallateur. Dann ich habe so richtig beschissene Lage. Ich hatte aber auch Sexy 06.
Was?
Ja, weil ich das total witzig
Ich war Schnedelwurz 43. Und habe immer Morddrohungen verschickt.
Und dann hatte ich aber auch Brieffreunde aus dem Internet, weil mit manchen hast du dann ganz viel gechattet und die dann kennengelernt und dann haben die teilweise irgendwo in Deutschland gelebt und dann hast du Brieffreundschaften angefangen. Es war wirklich verrückt. durch Facebook hat sich das so ein bisschen verändert. Ich weiß noch, wie irritiert ich von Facebook war. Als ich das allererste Mal auf Facebook war, ist jetzt über 10 Jahre her, ne? Mhm. Da fand ich das völlig weird, dass man mit einem echten Namen da drauf ist. Und dass man Likes gibt für etwas, was jemand schreibt. Ich weiß noch, wie ich bei Freunden darüber gelästert habe und gesagt habe, was ist das denn? Und jetzt ist es das Natürlichste auf der Welt. Und inzwischen finde ich es komisch.
Mittlerweile ist es veraltet. Also wer ist denn noch auf Facebook?
Ja, stimmt. Aber inzwischen finde ich das komisch, wenn Leute nicht ihren echten Namen im Internet zeigen. Dann ist das für mich gleich irgendwie suspekt. Und ich denke sofort, jemand will irgendwas Komisches machen. Und ich meine, ich rede jetzt so, als ob das Alte schon sehr lange her ist. Aber das ist ja nicht lange her. Ich rede von einer Internetzeit, die 20 Jahre her ist. Mhm. Und erst mit den Klarnamen hat sich das in den letzten Jahren etabliert, dass immer mehr Leute einen Klarnamen benutzen, um zu sagen, hey, ich bin kein Troll, ich bin kein Fake-Account.
Ja.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Mit Beginn dieser Phase, dass man Klarnamen im Internet verwendet hat, hat auch diese großflächige Diskussion angefangen und bis heute nicht aufgehört, ob das gut ist, dass man so einfach anonym sein kann oder eben ob das erst so viel Hass und Kriminalität ja auch nicht nur erlaubt, sondern sogar begünstigt.
Ich glaube, wir führen da die falsche Debatte mit der Anonymität.
Ach so, sollen wir die Folge doch nochmal anders machen oder wie?
Ich glaube, wir müssten über Deindividuation sprechen.
Oho! Hattest du nicht im Intro gesagt, dass es jetzt Schluss war mit Vorlesungsniveau?
Ich habe auch wirklich, ich hab mir das jetzt nochmal ganz genau angeguckt, das Wort. Ich kannte das Wort vorher nicht. Aber es beschreibt ein Gefühl, was ich schon sehr oft gefühlt habe im Leben. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir gerade im Internet haben. Mhm. Also, Deindividuation beschreibt, du bist, also dein Gefühl von dir selbst geht weg.
Ja.
Sehr vereinfacht gesagt. Es gibt ein Experiment mit Kindern an Halloween. Die haben an der Tür geklingelt. Mhm. Und die Person hatte eine Schüssel mit Süßigkeiten, aber hat zu den Kindern gesagt, hey, nehmt euch selber eine Sache, ne? Ich habe keine Zeit, ich bin da hinten. Und dann wurden die Kinder...
Ich bin da hinten.
Ja, der war dann irgendwie in seinem Büro oder ja, weiß ja, ich nicht ja. was. Ne? Mhm. Und die Kinder wurden in 2 verschiedene Gruppen eingeteilt. Es gab diejenigen, die sich mit ihrem Namen vorstellen mussten, als sie an der Tür geklingelt haben.
Und das haben vermutlich einfach die Eltern, die mitgegangen sind, dann so mitgestaltet.
Genau,
oder?
Genau. Und dann gab es eine andere Gruppe von Kindern, die waren total anonym unterwegs. Mhm. Die haben sich nicht vorgestellt. Und was kam raus? Nur 7% von den Kindern, die sich mit Namen vorgestellt haben, haben sich mehr als eine Süßigkeit genommen. Und über 50% von den anonymen Kindern, sage ich jetzt mal,
ja.
haben natürlich viel mehr genommen und haben drauf geschissen, was die Person gesagt hat.
Die haben sich sogar, da stand noch eine Schüssel mit Geld drin daneben. Sogar daraus haben die sich bedient.
Ja, und das Verrückte ist, das ist dieses Wort, Deindividuation. Also, dass du was in der Gruppe, wenn du dich anonym fühlst und eine Gruppendynamik da ist. Vielleicht, Gruppendynamik kann man schon sagen, oder?
Kann man sagen, muss es aber nicht nur sein. Das geht auch alleine, zum Beispiel in einem Publikum. Dann bist du ja nicht in einer Gruppe, in der eine Dynamik stattfindet und du redest mit anderen Leuten. Da füge ich auch ein Video in die Shownotes, da hat Darren Brown mal ein Experiment gemacht mit einem Live-Publikum. Die haben alle Masken auf und sind alle für sich, kommunizieren nicht miteinander. Und die können auf einer Fernbedienung immer A oder B, die können immer bestimmen, was passieren soll. In einem live für sie sichtbaren, versteckt gefilmten Experiment. Alles dreht sich um einen Typen, der nicht weiß, dass er gefilmt wird. Alle anderen um ihn herum sind halt mit Earpiece verbunden, ne? Und die hören dann immer drauf, was entschieden wird, was die Mehrheit im Publikum entscheidet. Soll diesem einen Typen jetzt was Gutes oder was Schlechtes passieren? Und über den Verlauf dieses Experiments entscheiden sich immer mehr im Publikum dafür, dass ihm was Schlechtes passieren soll. Und es eskaliert am Schluss dahin, dass sie sich dafür entscheiden, dass er entführt werden soll. Und fährt ein Van vor und will ihn entführen. Der Typ erschreckt sich halt und rennt weg und wird von einem Auto angefahren. Es eskaliert halt komplett. Und an der Stelle löst er es auf und sagt, auch der Typ war eingeweiht, der wusste genau, dass der gefilmt wird, der war nicht der Gegenstand des Experiments. Ihr, Publikum, ihr wart Gegenstand des Experiments. Es hat die Individuation gezeigt, je anonymer ihr euch fühlt, desto schädlicher verhaltet ihr euch anderen Menschen gegenüber.
Ich glaube diesem Experiment nicht. Ich habe ja schon oft gesagt, Darren Brown, ich weiß ja nicht, weil der macht ja viel fürs Fernsehen und so. Und weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. An dieses Stanford Prison Experiment. Ja. Das kennen wir alle.
Das
weil
ist
da
eines
gab's,
der berühmtesten überhaupt, ja.
Ja, das ist so in der Psychologie total bekannt. Und es gibt diesen einen Film mit Moritz Bleibtreu, das Experiment.
Ja. Ja, ja.
Und da geht es nämlich genau darum.
Ich glaube, es waren 24 Studenten, die eingeteilt wurden in 12 Wärter und 12 genau. Gefangene. Und die haben dann eben Gefängnis nachgespielt. Sehr realistisch, ne? Also haben
und es sollte eigentlich 2 Wochen gehen. Es wurde nach 6 Tagen abgebrochen, weil halt die Wärter ihre Macht komplett missbraucht haben.
Bis hin zu Folter, also richtig heftige Folter auch.
Und jetzt ist es halt so, dass man viele Jahre später sagt, hey, das Experiment, das stimmt so nicht.
Ja.
Also wir gingen ja immer jetzt in den letzten Jahren davon aus, hey, in uns steckt was ganz Schlimmes, was tief Böses, sobald wir viel Macht haben und uns auch anonym fühlen. Das ist ja auch zum Beispiel die Begründung, die Schäuble und ich haben, wenn wir jetzt sagen, hey, im Internet ist es doch gut, einen Klarnamen zu haben und nicht anonym zu sein, weil dann gibt es keinen Hass. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, dass das Experiment wahrscheinlich doch nicht ganz so stimmt.
Wir müssen da übrigens, glaube ich, kurz ergänzen, weil man sich das fragt oder ich habe es mich gefragt, als wir darüber jetzt nachgedacht haben. Die sind ja nicht komplett anonym bei diesem Stanford Prison Experiment, ne? Aber es wird schon mit so Anonymisierungsmechanismen gearbeitet, dass die Gefangenen alle Zahlen bekommen, dass die Wärter alle Uniformen mit Sonnenbrillen auch getragen haben. Also schon diese Deindividuation spielt eine wichtige Rolle da.
Ja, voll. Nur das Experiment ist Mist.
Ja.
Das beweist das nicht, was man immer dachte, was es beweisen soll. Weil man geht ja immer davon aus, okay, sobald wir viel Macht bekommen, wir Menschen, und dann kommt auch noch Anonymität hinzu, dann werden wir richtige Bestien.
Ja.
Dann werden wir sadistisch. Dann nutzen wir das total aus. Aber man hat sich jetzt das Experiment mal genauer angeschaut und hat festgestellt, okay, es wurde super viel dahin manipuliert.
Ja, es war sogar wirklich von vornherein die Absicht von dem Professor, der das durchgeführt hat. Ich fand die Absicht sogar ziemlich gut und nachvollziehbar. Der wollte auf die ganzen schrecklichen Seiten von Justizvollzug in den USA aufmerksam machen. Er wollte zeigen, dass Gefangene, weil die sich so oft dort prügeln und auch wieder weiterhin kriminell verhalten im Gefängnis, er wollte zeigen, dass das daran liegt, wie diese Strukturen funktionieren von Wärtern und Gefangenen. Und nicht, dass die schon immer so waren und dass man dann halt über die sagen kann, ja gut, das sind halt schlechte Menschen, lassen wir sie eingesperrt für immer. Eigentlich eine gute Absicht.
Total, ja. Nur, was ich momentan am spannendsten finde, ist wirklich dieses Wort, die Individuation. Also, dass wir, ich denke so viel darüber nach, dass wir immer mehr in Communities sind, auch online.
Mhm.
Und wenn wir dann in so einer Gruppe sind und wir haben einen anonymen Namen und da herrscht eine bestimmte Dynamik, dann fällt es uns viel leichter zu trollen, schlechte Sachen zu machen, weil wir einander bestätigt werden, das zu tun, ohne wirkliche Konsequenzen verspüren zu müssen.
Ja, ich bin übrigens auch ganz froh, dass du vorhin gesagt hast, du kaufst das Experiment von Darren Brown. Das kaufst du ihm nicht ganz ab, das muss auch irgendwie gestaged sein. Denn, das war mir sowieso mal wichtig zu sagen, ich habe den ja nicht zum ersten Mal jetzt hier erwähnt als ein Beispiel. Und der ist halt ein Entertainer und Zauberer und das ist eine Menge Fake, was er macht. Um eine spannende Geschichte zu erzählen. Und das gilt für ganz viele, die sowas machen. Es ist nicht dazu geeignet, irgendetwas wirklich zu beweisen.
Aber ich finde es immer, ja, kann ich verstehen, dass man es macht, aber ich finde es ein bisschen falsch. Wir erzählen uns die ganze Zeit, wir sind alle so schlecht.
Und da wollte ich jetzt gerade dran. Genau, ja. Weil jetzt haben wir das hier debunked, ne? Und gesagt, es ist aufgefallen, als das Experiment mal wiederholt werden sollte, 2002 in England. Und da lief komplett anders alles.
Das Stanford-Experiment,
genau,
ne?
Genau, richtig. Da hat einer der Wärter halt irgendwann gesagt, so, ich steige aus, ich mache hier nur weiter mit, wenn wir hier eine Art demokratische Kommune miteinander bilden. Dann bin ich weiter mit dabei, sonst steige ich aus. Also, das ist das eine. Man hat diese Vorurteile gegenüber Anonymität, sie verführt uns zum Machtmissbrauch. Dann stellt sich heraus bei genauerem Hinsehen, das ist es eigentlich nicht. Aber an der Deindividuation, an deinem Experiment mit den Kindern zu Halloween, ist trotzdem was dran. An unserem Verhalten online, wenn wir uns sicher fühlen und in Distanz fühlen, ist was dran. Und es gibt ja noch ein paar andere Gründe dafür, als nur, hey, geil, keiner sieht mein Gesicht, keiner weiß meinen Klarnamen, ich kann jetzt machen, was ich will. Zum Beispiel den Grund, dass wir keine Wirksamkeit spüren, wenn wir Hass auf Twitter schreiben. Wir sehen nicht, dass das jemandem wehtut oder dass jemand sich da getroffen fühlt und darüber aufregt und sich dann überlegt, okay, wie kann ich möglichst passend darauf kontern und dem anderen jetzt selber wehtun. Und da steckt noch ein weiterer Grund drin, wenn wir nur den Text haben und nicht die Augen dazu, nicht die Stimme dazu, nicht die Körpersprache dazu, dann nehmen wir ihn maximal bedrohlich oder anti wahr, um einfach uns optimal dagegen dann zu wehren. Wir wissen ja nicht, ob die Person in der Stimme ein bisschen sanfter dazu ist. Wir haben nur die Textinformation. Und wenn die zwischen anonymen Sendern und Empfängern hin und her geht, dann ist auf jeden Fall das Eskalationspotenzial höher. Einfach nur wegen falscher Annahmen. Aber ich verstehe, was du meinst, dass selbst wenn man alleine vorm Rechner sitzt, dass irgendwie Community-Gefühle, ich bin hier in einer Masse, dass das eine Rolle spielt.
Nach unserer Trollfolge hatten mir ein paar Leute geschrieben, die gesagt haben, hey, ich bin ehrlich, ich bin in solchen Troll-Communities.
Ich bin ein Troll?
Ja. Und ich fand's voll spannend. Ich habe mich mit denen dann ausgetauscht und die haben erzählt, dass sie in diesen Communities sind, weil es einerseits Spaß macht, aber auf der anderen Seite sie ein Gemeinschaftsgefühl haben. Es geht dann nur um das eine Thema, die tauschen sich gar nicht über andere Sachen aus.
Ja.
Aber es ist irgendwie ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dann gemeinsam zu trollen.
Krass.
Ich fand das voll interessant.
Aber ich bin auch gerade ein bisschen verblüfft. Das waren nicht die Leute, die dich im Visier hatten. Das waren welche, die dann die Folge gehört haben, Couple of Trolls.
Ja.
Und dazu dann geschrieben haben. Ja. Ich bin in einem Team. Und es macht Spaß, verstehe. Mir ist vorhin ein Beispiel eingefallen, womit ich dich jetzt challengen will. Inwiefern spielt eine Community oder ein Gefühl von Gruppe oder so bei der Deindividuation und bei der Aggression eine Rolle, die am Steuer passiert, Iris, beim Fahren. Ich habe eine Nachricht dazu.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Thema Anonymität und da kann ich euch auf jeden Fall was zu erzählen. Ich fahre nämlich sehr viel Auto und ich höre euch übrigens auch immer beim Autofahren. Und momentan ist unglaublich viel Stau, denn es gibt unglaublich viel Baustellen auf meiner Strecke. Und wisst ihr, wo man richtig anonym ist und wo man Leute richtig gut beschimpfen kann? Aha, im Auto. Es ist so ekelhaft, was man den Leuten alles an den Kopf schmeißen kann, wenn man anonym im Auto sitzt. Es gibt da irgendwie einen Bit zu von irgendeinem Comedian, der so richtig, richtig heftig abgeht, wenn er im Auto sitzt, so von wegen I hope you die.
I hope you die. I said that to a person.
Um es kurz zu machen, ich habe auch manchmal richtig negative Gedanken gegenüber anderen Menschen, wenn man im Auto sitzt. Denn man sieht ja niemanden, da ist ja niemand. Und ich hasse alle Menschen, die in Autos sitzen. Meine Fresse, du Affe. Jetzt fahr halt.
Louis C.K. war übrigens der Comedian, den sie meinte. Also es ist wirklich witzig, dass er, weil jemand ihn gezwungen hat, am Steuer zu reagieren, und ja, es hat funktioniert, er konnte reagieren, dass er deswegen jemand gewünscht hat, ich hoffe, deine Kinder wachsen ohne dich auf und deine Frau hat keinen Mann mehr. Wie heftig diese Reaktion ist.
Das hätte auch von dir kommen.
Ich kann das auch, aber bei mir, ich wünsche keinen Tod am Steuer, sondern ich rede auf einmal mit den Leuten so, wie ich nie mit denen normal reden würde. Ich nenne die dann auf einmal Jung. Komm Jung, was machst du denn? Wo willst du hin? So rede ich nie mit Menschen im echten Leben. Am Steuer plötzlich schon. Und wo bin ich da jetzt in gruppendynamischen Prozessen? Ich bin einfach nur in meiner Kammer.
Ja, das ist das Faszinierende an dir, Matthias. Du brauchst keine Gruppen. Du kannst das alles aus dir selbst heraus.
Du meinst, das bin nur ich, der so tickt?
Ja, du kannst alleine plötzlich nicht mehr du selbst sein.
Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich war einmal kürzlich wirklich nicht ich selbst am Steuer. Ich habe halt meine Schwester ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte aber keinen Zeitdruck. Also so ganz eine Entschuldigung ist das nicht. Ich war früh dran. Trotzdem, der Verkehr war scheiße. Und dann war halt noch eine Baustelle und alles war ziemlich voll und dicht. Und die Leute in die Gegenrichtung, ja. Ich wollte links abbiegen und aus der Gegenrichtung sind die Leute nach ihrer roten Ampel immer noch so weitergefahren, dass halt, weißt du, das Rückstau war bis zu ihrer Ampel und ich nicht links abbiegen konnte. Das habe ich mir zweimal angeschaut und ein bisschen gehupt, aber halt einfach nur zu verstehen gegeben, ey, man muss da doch links abbiegen können. Mhm. Normales Verhalten. Aber es ist ja immer jemand anderes, der nach der nächsten roten Ampel dann wieder weiter auf der Fahrbahn stehen bleibt. Und beim nächsten, der da stand, habe ich die Wut, die sich angestaut hatte von denen davor, die denselben Fehler gemacht haben, habe ich benutzt und habe Gas gegeben, bin richtig auf den zugebrettert.
Matthias.
Und habe kurz vorher erst gebremst und dann einfach die Hupe dauerhaft durchgedrückt, weißt du, so 20 Sekunden durch. Ja, ups, habe ich öffentlich jetzt gestanden.
Also das ist schon faszinierend, weil eigentlich bist du sehr anders.
Ja.
Du bist so aufmerksam eigentlich.
Ja, da war ich auch aufmerksam. Ich habe sehr aufmerksam beobachtet, dass die alle zu blöd waren, einen Rückstau an der Ampel zu vermeiden. Das ist nicht schwer.
Weißt du, Matthias, du redest jetzt vom Auto. Wir haben davor von diesen anderen Experimenten geredet. Und ich habe gestern auch ein Experiment gemacht.
Ach.
Ich habe auf Instagram gesagt, hey, schickt mir eure anonymen Nachrichten.
Das war ein Experiment, okay.
Dass wir die hier anonym mit einem Stimmverzerrer im Podcast vorlesen.
Wir lesen selber vor und verzerren unsere eigenen Stimmen.
Ja, na klar, weil es anonym sein soll.
Okay, finde ich gut.
Und weil ich habe mir all diese Experimente über die Jahre reingezogen. Ich habe gedacht, das Böseste und das Schlechteste überhaupt kommt zum Vorschein. Mhm. Ich habe nur von einem einzigen eine Nachricht bekommen, ob er nicht mein Sklave sein könnte.
Ja, das war ich.
Und ansonsten habe ich nur herausragende, liebevolle, empathische und hilfesuchende Nachrichten. Soll ich mal welche vorlesen?
Alles klar, leg los. Ich verzerre dann deine Stimme.
Kinder sind in gewissem Alter kleine Psychopathen. Hat mir vor der Schwangerschaft niemand gesagt. Deshalb die Info an euch alle. Ihr wurdet hiermit gewarnt.
Also gerade mit dieser verzerrten Stimme klingt das sehr bedrohlich.
Ja, ich muss nur mal nach dem liebevollen Beispiel gucken.
Mhm.
Ich mag Harry Potter, Herr der Ringe und Game of Thrones nicht. Lasst uns betreutes Denken aus unserem Repertoire streichen. Wir können nicht wissen, was im Gegenüber vorgeht und liegen mit unseren Annahmen nicht selten falsch. Wertschätzendes Zuhören und ganz wichtig, Nachfragen hilft zum Beispiel dabei, Alltagsmissverständnisse und Streitereien zu vermeiden.
Oh ja, das ist ein sehr gutes Beispiel für das, was du meinst. Verstehe.
Anstatt aus Trotz gegeneinander zu sein, sollten wir viel mehr darauf achten, was wir in unserem Umfeld füreinander tun können.
Das sind die anonymen Christen hier, die alle geschrieben haben.
Matthias, ich habe nur solche Nachrichten bekommen. Nur. Und das waren Hunderte. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Wo sind die schlimmen Nachrichten? Wo ist das Böse?
Und selbst der die geschrieben hat, kann ich dein Sklave sein? Das ist ja eigentlich auch eine...
Der will mir was Gutes tun, ja.
Deswegen, also ich weiß nicht, ob du noch ein paar vorlesen willst, aber ich verstehe schon, worauf es hier gerade hinausläuft damit. An diesem Märchen, dass Anonymität uns immer nur zur bösesten Version verführt. Da ist offensichtlich nicht so wirklich viel dran. Das stimmt so nicht, das kann man nicht sagen. Ich glaube, Enthemmung ist das Stichwort und Enthemmung ist halt neutral. Das heißt nicht nur, dass man seine Hemmungen verliert,
sich scheiße zu verhalten, sondern auch Hemmungen, vielleicht was zu sagen, was man sonst bewerten würde als zu kitschig, zu pathetisch, zu gut, ne? Oder zu ehrlich, zu tief, zu persönlich. Mhm. Hier haben wir auch eine Sprachnachricht dazu.
Hallo ihr zwei. Es geht bei mir weniger um das Anonymität als eher um das Thema Schweigepflicht. Aber es ist mir sofort dazu eingefallen. Ich arbeite in einer Suchtberatung und ich bin immer wieder beeindruckt, dass Klientinnen und Klienten in diesem Rahmen der Beratung allein, weil sie wissen, es ist eine fremde Person und die hat Schweigepflicht, immer wieder Dinge erzählen, wo sie sagen, das habe ich noch nie jemandem in meinem Leben erzählt. Das liegt nicht an meinen mordsmäßigen Beratungskünsten, sondern allein die Tatsache, dass sie wissen, das ist jemand, den kenne ich nicht, den sehe ich nur hier, das ist ein geschützter Raum, hier herrscht Schweigepflicht, das lässt die das erzählen. Das fand ich immer ausgesprochen beeindruckend.
Ich finde, sie bringt damit, auch wenn das nicht klassische Anonymität, No-Name sein in der Großstadt oder so ist, Schweigepflicht ist trotzdem insofern ähnlich, als man sich sicher sein kann, dass das, was man dann sagt, einen nicht von anderen Leuten, von denen man nicht möchte, dass die das überhaupt in die Finger kriegen, einholen wird. Und das ist, so finde ich, das stärkste Argument im Lager derer, die sagen, wir brauchen unbedingt Anonymität und die darf auf gar keinen Fall weggehen.
Ja, voll. Ach, vor allem so beim Thema Gesundheit. Ich habe das früher so unterschätzt. Ich habe immer gedacht, man muss da ganz offen sprechen, weil dann ist die Gesellschaft ganz toll. Und dann kommt es in die Hände von den Leuten, die das missbrauchen. Und dann bist du fertig mit der Welt. Und ich fand es früher voll toll, wenn ich jetzt in meinem Fall mit dem Herz da halt in den Online-Foren war und ganz anonym mit den Leuten sprechen konnte, dann hat mir das voll geholfen, weil man halt sich auch über Krankenhäuser, über Ärzte, über alles Mögliche ausgetauscht hat und man auf eine ganz andere Art und Weise Hilfe bekommen hat.
Jetzt ist aber das Problem, man kann nicht aus dieser Erkenntnis und aus diesem Argument ableiten, gut, Schäuble hat einfach 100% Unrecht. Und dein früheres Ich, das sich mit ihm komplett einig war, auch. Ihr habt einfach nur Unrecht und Anonymität ist schon fein, lassen wir es, wie es ist. Weil ich habe zum Beispiel auch eine Zuschrift direkt bekommen, nachdem ich die Story gemacht habe, mit dem Couple of No Names, schickt uns Nachrichten dazu, hat eine mir geschrieben, der meiste Scheiß, der online gebaut wird, passiert unter Klarnamen. Schöne Grüße von den Piraten. Ich weiß nicht, ob das nachprüfbar ist, also ich meine, Studien zeigen das. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt nachprüfen kann mit Studien. Ich möchte nur als einen Einwand zu allem, was wir dazu jetzt Positives zu Anonymität gesagt haben und was sie sagt, bringen, dass die schädlichste Bewegung, seit es das Internet gibt, zumindest aus meiner Wahrnehmung, in ihrem Namen schon Anonymität hat. QAnon. Das Anon ist abgekürzt für Anonymität. Anonym.
Stimmt.
Und die Gegenbewegung auch Anonymous. Die baut aber auch nicht immer nur Gutes.
Ja, stimmt, ja.
Also man kann Anonymität missbrauchen. Vielleicht haben wir hier als ein Fazit dieses ganzen Themas, dass das einfach ein Werkzeug ist. Und du kannst es gebrauchen, du kannst es missbrauchen. Und wir brauchen, je nachdem wo, Regelungen, welches Maß an Anonymität und unter welchen Bedingungen überhaupt möglich sein darf.
Ich habe jetzt eine Frage, Matthias. Wofür könntest du Anonymität gebrauchen?
Das ist, ich finde das eine wirklich sehr gute Frage. Aber ich habe keine lustige oder spannende Antwort darauf, weil ich mich, ja, durch meine Antwort darauf fühle ich mich sogar ein bisschen in dieses Lager geschubst, derjenigen, die sagen, hey, brauchen wir wirklich Anonymität? Ist das wichtig? Voller Widerspruch zu dem, was wir gerade gesagt haben. Weil ich sie nicht so dringend brauche. Ich kann die meisten oder eigentlich alle meine Ansichten und so weiter, ich habe kein Problem damit, wenn die rauskommen, wenn ich da jetzt nicht anonym bin.
Echt?
Ja, gut, im Intimbereich halt da. Ja, das ist ja auch was, wo ich mir denke, das geht ja kaputt. Die ganze Spannung, das Schöne daran geht ja kaputt, wenn das nicht anonym, also privat, aber das ist ein Unterschied. Ne?
Ja, das ist was anderes, da redest du von Privatsphäre.
Ja, da brauche ich Privatsphäre. Aber Anonymität.
Aber
Anonymität brauche ich nicht unbedingt. Hast du was?
Anonymi.com.
Hast du da was? Das ist
die neue Plattform. Ja.
Was denn?
Also, wie kann ich das im Podcast sagen? Wo brauchst du Anonymi? Okay, passt auf. Es gibt eine Seite in mir, die schlummert. Die würde gerne kreativ werden, die würde gerne ausbrechen. Mhm. Aber ich kann das nicht machen, weil das ethisch komplett verwerflich ist, was ich da mache.
Oha.
Jetzt sei vorsichtig. Willst du das erzählen? Sollen wir deine Stimme verzerren und du erzählen? Machen, hey, komm, mach ein anonymes Geständnis. Okay. Wir haben heute einen Gast in unserem Podcast mit Namen Ines Gravitsch. Möchte anonym bleiben und hat folgenden Beitrag.
Ich würde gerne anonym eine Firma gründen, da ich sehr gerne Menschen, die extremst spirituell oder halt zu Verschwörungstheorien neigen, ich denen gerne Produkte verkaufen würde. Ich bin unfassbar kreativ darin, mir Produkte für solche Menschen zu überlegen. Ich glaube, ich könnte sehr viel Geld damit verdienen. Ich glaube auch, ich könnte vielen Menschen eine Freude damit machen. Und ich mache es natürlich nicht, weil das nicht in Ordnung ist, das zu machen. Aber wenn ich eine Möglichkeit hätte, das anonym zu machen, dann wüsste ich nicht, ob ich es vielleicht nicht doch tun würde.
Okay, Ines, da du ja sowieso hier schon anonym bist und niemand weiß, um wen es sich handelt, sei doch ganz offen, erzähl ganz konkret, was du meinst. Globuli oder was würdest du gern herstellen?
Nein, ich würde richtig Produkte entwickeln. Also stell dir vor, ja, es gibt doch diese Barcode-Geschichte,
ja, dass
du einen durchgestrichenen Barcode kaufen musst, damit, weiß ich nicht, irgendwie welche komischen Energien da nicht drin sind oder so, ne?
Also die Geschichte ist, es gibt Menschen, die glauben, dass der Barcode Informationen enthält, die schlecht für das Produkt sind und uns programmieren, wenn wir das Produkt konsumieren, Nahrungsmittel.
Ja.
Und daraufhin hat, ich meine, es war Alnatura, sogar Produkte im Sortiment angeboten, wo der Barcode bereits vor durchgestrichen war, weil das Durchstreichen ja, lässt Guck es mal. Noch zu, ihn zu scannen, aber diese Informationen sind kaputt sozusagen.
Guck mal, da kann ich Alnatura entgegenkommen, ist ja viel Stress, das so zu machen, ne? Da kann ich den Menschen, die das Problem haben mit diesen negativen Energien, Informationen, was auch immer, ich habe da ein Produkt dann zum Beispiel dafür. Da fällt mir sofort was dazu ein. Ich würde einen orangenen Glasbehälter machen. Und dann kannst du, der ist leider teuer. Das ist nicht billig.
Ich habe das nächste Level von dieser ganzen Geschichte ja, gerade. Du gehst halt anonym hinter einer weißen Wand mit Schatten und mit dieser verzerrten Stimme, die du gerade hast, zur Höhle der Löwen. Und verkaufst
ja, okay,
das da.
Okay.
Ich bin gespannt, ja.
Also, ich habe einen orangenen Glasbehälter. Ist leider teuer. Kostet 2000 Euro, aber das hat man einmal investiert. Und dann kannst du da dein Getränk mit dem Barcode, mit dem vergifteten Barcode, das kannst du in den Glasbehälter reinschütten. Und dann ist da wieder die Energie fein, weil dieses Orange und dieses Glas stabilisiert die Energien und macht negative Energien zu positiven Energien und das macht alles Negative raus. Das ist ein super Produkt.
Ja, also ich bin Judith Williams und ich finde das eine ganz überzeugende und wunderbare Idee.
Mhm.
Ach, darf ich das mal probieren?
Ja, natürlich.
Darf ich da mal mein Wunderwasser reingießen?
Das ist nämlich auch sowas. Ich würde Mondwasser verkaufen. Das wäre dann, also ich würde...
Wasser, das auf dem Mond gewonnen wurde, ja?
Nein, das ist Wasser, das Leitungswasser, aber das habe ich beim Vollmond rausgestellt. Und dann abgepackt. Und es hat dann die Mondenergien drin. Und das kannst du dann wirklich für 8 Euro verkaufen.
Okay.
Das würde ich sofort machen. Weißt du, es gibt Ebbewasser, es gibt Flutwasser.
Ebbewasser, das klingt aber ein bisschen, ne, mäßig. Da will ich nicht Wasser, da will ich Wein nehmen. Da gibt es Ebbewei.
Oh, herrlich.
Ja, aber Iris, dann mach das doch. Weil immerhin hast du jetzt hier schon anonym zugegeben, dass es ein Scam wäre. Wer dann dir dein Ebbewoi abkauft, tut es halt auf eigene Verantwortung.
Ich glaube nicht, dass es in Deutschland geht. Hier musst du ja irgendwie alles offenbaren. Ich finde das hier richtig krass. Aber ich habe gehört, in den USA ist es möglich. Da kannst du ganz anonym eine Firma gründen. Da weiß keiner, wer dahinter steckt. Mega.
Vielleicht ist es ja nicht mal nötig. In Deutschland, wenn nicht hier... DHU, Globuli, homöopathische Mittel hergestellt. Und Wirecard war in Deutschland möglich, Iris. Hier geht alles. Du kannst dir einen Scam offiziell durchziehen.
Aber dann muss ich ja gleich bei den Großen mitspielen. Ich bin ja noch ein kleiner Fisch.
Du kriegst auf jeden Fall Schutz von Olaf Scholz, wenn du es machst. Der wird deine Anonymität für immer bewahren. Der wird immer sagen, ich kann mich nicht erinnern, ob es Ines oder Iris war. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich vergessen. Ey, wo wir gerade beim Missbrauch von Anonymität so mit politischer Dimension sind. Ich habe vorhin in einer kurzen Aufnahmepause was gesehen, was voll dazu passt zu unserem Thema heute und was ich noch nie gehört hatte. Ist aber anscheinend schon bekannt seit einer Weile. Wusstest du, dass Donald Trump ein alter Ego hatte und sich als jemand ausgegeben hat, der er nicht war? So als eine Zweite, als ein Sprecher.
Nee.
John Barron in den 80ern, 90ern. Da hat er dann immer im Namen von Donald Trump irgendwelche Sachen gesagt.
Also, oder im Sinne von, er hat zum Beispiel empfohlen und gesagt, Donald Trump sollte auf die Forbes-Liste, sagt John Barron.
Und wie war John Barron anerkannt? War der in der Presse und so?
Ja, ja, der war viel zitiert. Ich hänge da auch mal ein kleines Video in die Shownotes, da wird einiges gezeigt von dem, was John Barron so gesagt hat. Und da ist dann auch die Rede davon, dass das unter Journalisten und so in New York unter Medienleuten selbstverständlich und bekannt war, dass Donald Trump das macht. Er hat das von seinem Vater. Der Vater hat das auch schon gemacht. Fred Trump hat sich als Mr. Green immer ausgegeben. Und Mr. Green,
unfassbar.
Eine erfundene Person, hat halt Dinge an die Öffentlichkeit oder an irgendwelche Behörden oder wen auch immer kommuniziert, im Sinne von Fred Trump.
Und dass sowas dann funktioniert, ne?
Wollen wir für die heutige Folge einen Fake-Account einrichten, dass die Folge in den Himmel lobt und sagt, dass das die beste Folge, die ich je gehört habe?
Auf jeden Fall. Weißt du was? Wir erfinden eine Person, die uns komplett in den höchsten Tönen lobt und sowas wie ein Kritiker ist. Und dann auch sagt, okay, die zwei, die gehören dahin, die müssen das machen.
Wo?
Von einer eigenen Netflix-Serie. Und
wie
so.
Heißt die Person und wo platzieren wir sie? Das müssen wir eigentlich schon auch noch ein bisschen jetzt hier planen, damit man der auch folgen kann, der Person.
Wie hieß der nochmal von Trump?
John Barron.
Okay, es ist Johannes Baron. Ich mache jetzt einen Instagram-Account.
Okay, finde ich gut. Ey, übrigens, heißt nicht der jüngste Sohn von Trump Barron? Barron Trump?
Stimmt.
Der hat den dann benannt nach einem Fake. Hier, brauche ich nicht mehr, jetzt heißt du halt so.
Oh Gott, das ist so bitter. Das ist alles so bitter. Ey, das ist richtig gut. Johannes Baron, Matthias, das ist ja unser Mann.
Hast du schon geguckt, ob der Name noch frei ist? Nachher
ja,
gibt es Johannes Baron.
Ich habe Johannes Baron, das ist eine öffentliche Person.
Ja.
Ja, jetzt machen wir alles. Wir berichten das ein. Wir verlinken das dann auch für euch.
@Johannes und dann 2 Baron.
Genau.
Das ist unser, okay. So, Iris, ich finde, wir haben es zwar differenziert behandelt, unter welchen Umständen Anonymität gut ist, aber wir haben uns trotzdem überwiegend jetzt auf Vorteile und Situationen konzentriert, in denen Anonymität was Gutes ist. Jetzt habe ich vorhin noch eine Nachricht bekommen von einem aktuellen Fall, in dem Anonymität Nachteile hatte, und zwar für einen Künstler. Der anonyme Künstler schlechthin, Banksy. Also ich habe nicht von Banksy die Nachricht bekommen, sondern von Carina. Und sie hat das erzählt. Hast du davon gehört?
Ja, mit der Modefirma mit Guess, ne?
Ja, ja.
Das habe ich heute gesehen. Die haben von Banksy ein Bild genommen und das einfach in ihren Schaufenster reingestellt.
Ja.
Und er hat irgendwie gesagt, an alle, die was klauen wollen oder so, die können sich jetzt gerne bei Gas bereichern oder so, ne?
Gleiches mit Gleichem. Wenn er von denen beklaut wird, dann sollen die von anderen beklaut werden.
Und ich fand es ganz charmant, ja.
Ja.
Und hier, jeder, der jetzt denkt, ach Iris, ne? Weil ich jetzt so sage, dass ich das ganz lustig von dem finde, dass er das dann so gemacht hat. Leute, ich komme aus der Werbung. Ich weiß, wie krass geklaut wird.
Oh ja.
Ganz viele künstlerische Blogs, Creator, Leute, die irgendwas Cooles gemacht haben, was viral gegangen ist. Die Werbeagenturen haben sich das angeschaut und haben gesagt, komm, wir machen das als Kampagne für XY.
Und zwar haben sie sich das erlaubt, weil sie, hier kommt unser Folgentitel nochmal anders zum Tragen, das ist ja nicht nur anonym, sondern weil sie als No-Names behandelt haben, als unwichtig.
Wisst ihr, also wir haben jetzt zum Beispiel seit ein paar Wochen keine TikToks mehr gemacht. Du und ich, Matthias. Wir haben vor, einen neuen Aufschlag zu machen, neue Videos zu machen, Sachen zu machen. Und wir bedenken teilweise, nicht zu gute Konzepte reinzumachen, weil man weiß, okay, die werden dann erstmal von XY übernommen.
Von irgendeinem No-Name. Nein, das ist das Problem. Nee. Nicht nur, also.
Nee, das wird dann, also wir sind in dem Fall dann noch die No-Names.
Ja.
Und dann wissen wir, okay, das benutzt irgendwer, entweder eine Werbeagentur oder vielleicht irgendjemand, der ein bisschen mehr Reichweite hat.
Oder der Öffentlich-Rechtliche.
Ja, und das ist ganz schön anstrengend, weil man dann weiß, okay, man muss ganz schön aufpassen, wann man etwas macht und wie man das macht.
Ja.
Und mir tut es für alle Leute da leid da draußen, die mit ihren neuen, frischen Ideen rauskommen und erstmal sich tagelang, wochenlang darüber ärgern müssen, wenn sie erfahren, da wird wahnsinnig viel geklaut.
Ja.
Weil sie halt noch No-Names sind und man sich dann erstmal behaupten muss.
Iris, ich glaube, ich habe Zeit, bevor wir zum Outro kommen, noch ganz kurz eine Sache zu machen, die ich vorhatte in der Folge. Und zwar jemanden, der noch ein No-Name ist, aus diesem Status rauszuholen. Und zwar König Leopold II.
Ich habe jetzt gedacht, du meinst irgendjemand aus der Community. Ja. Irgendjemand, der so guter...
Irgendjemanden Fame geben, ne?
Ja.
Nee.
Was hat denn König Leopold II. Gemacht, dieser No-Name?
Er ist zu Unrecht ein No-Name, aber nicht im besten Sinne, sondern im Gegenteil, im schrecklichsten Sinne. Das ist vielleicht der schlechteste Mensch, der je gelebt hat. Oder einer der schrecklichsten Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Und der sagt einem nicht so wirklich was.
Was hat er gemacht?
Das war ein belgischer König und der hat, ich meine, sehr viele europäische Herrscher haben sich am Kolonialismus und an der Ausbeutung anderer beteiligt, aber der ist eigentlich angetreten, um Sklaverei zu beenden und der hat sie so schlimm gemacht, wie sie nie war, im Kongo. Der hat das größte Grauenregime im Kongo mit Zwangsarbeit für Kautschuk etabliert, der hat Verstümmelungen als Strafe dort eingeführt und es sind so Zahlen, 10 Millionen Menschenleben sollen auf seine Kosten gegangen sein. Und er soll, ja, wir sollten diesen Namen kennen, denn der hat zum Beispiel gesagt, dass Kugeln zu schade sind für diese Menschen. Die sollen bitte totgeprügelt werden. Und hat das dann durchgeführt.
Ich habe noch nie von dem gehört.
Eben. Ich übrigens auch nicht, ne? Das ist jetzt nicht so. Ich bin total überrascht gewesen, als ich das gesehen habe. Übrigens
hast du
es
auch nicht von Telegram oder so?
Von TikTok? Aber,
wie safe
ist das? Ja, das ist es doch. Ich habe dieses TikTok gesehen, war völlig verblüfft. Genau wie du gerade. Ich habe noch nie von dem gehört. Ich kenne die Geschichte nicht. Und dann habe ich natürlich nachgeprüft, ob das stimmt, was da in dem TikTok gesagt wird. Ich hänge es euch auch in die Shownotes und dann könnt ihr auch überprüfen in Geschichtsbüchern und sonst irgendwo online, ob das alles stimmt.
Quelle tiktoknews.de. Ich gucke mir das auch nochmal an.
Ja, guck dir das auch nochmal an.
Das ist komisch, dass man nichts davon gehört hat.
Ja, ne? Ich weiß aber auch nicht genau, warum das dann so in Vergessenheit geraten ist, bei diesen extremen Konsequenzen seiner Politik. Es kann sein, dass da war hinterher, dass er vielleicht Einfluss darauf genommen hat oder sein Königshaus oder so, ne, auf Geschichtsschreibung. Mir fällt noch ein Beispiel ein von einem, der das wirklich gemacht hat. Der war Autor in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Der hieß Edwin Erich Dwinger und der war der zweitmeist verkaufte Autor in der Weimarer Republik. Der war richtig bekannt damals. Heute kennt den kein Schwein, aber der hat das Dritte Reich mit hergeschrieben. Der hat Bücher geschrieben, in denen er den Vernichtungskrieg im Osten rechtfertigt und so weiter. Also ein klassischer Schreibtischtäter. Und der hat nach dem Zweiten Weltkrieg einfach weitergeschrieben. Und zwar Bücher, in denen seine Tätigkeiten dann als ich musste, ich konnte nicht anders und ich wurde erpresst, Goebbels wollte das von mir. Und das galt dann als die Wahrheit. Und dann
die
hat man
Geschichte
ihn vergessen.
Die Geschichte kannte ich sogar.
Ja?
Ja. Aus dem Studium. Aber ich weiß nicht mehr warum und in welchem Kontext. Aber ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was.
Dann gehörst du zu den ganz, ganz wenigen, für die er kein No-Name ist.
Oder hast du mir das erzählt?
Kann auch sein. Ich bin auf seinen Namen gestoßen, weil ich ihn, also ich habe nicht ihn gespielt, sondern seinen Enkel, der heute lebt, der übrigens in Berlin lebt, der vielleicht...
Echt?
Ja, ich meine sogar, der hört auch unseren Podcast, er hat sich auf jeden Fall mal gemeldet. Schöne Grüße, Raffi. Und ich habe den mal gespielt in einer Geschichte, in der er auf den Spuren seines Großvaters halt das rausfindet. Und seinen Vater dann fragt, hä, warum haben wir ein Regal stehen, voll mit Büchern von Edwin Erich Dwinger? Aber wenn ich die lesen will, sagst du mir, ach, lies das nicht, das ist alles Schund. So Verdrängung, weißt du? Nazi-Geschichtsverdrängung.
Oh, für mich ist sowas so spannend, weil ich habe das ja natürlich in meiner Familie nicht.
Dein Opa war Milosevic. Du hast deine eigenen Sachen, die du verdrängen musst.
Ich finde das so spannend, wenn man sowas dann in der Familie hat und wie man dann damit umgeht. Irre.
So, jetzt kommen wir aber zum Outro. Ich habe wieder einen kurzen Abschnitt aus der griechischen Sagenwelt dabei. Odysseus beim Zyklopen. Kennst du die Zyklopen? Weißt du, was das für Wesen sind?
Ja, die haben ein Auge und sind sehr groß.
Richtig. Und auf dem Rückweg vom Trojanischen Krieg, das ist ja dieser Epos voller kleiner Geschichten und größerer Geschichten, in denen man immer wieder was rauspicken und erzählen kann. Da strandet Odysseus mit seinen Gefährten bei den Zyklopen.
Lass mich raten, was er gemacht hat.
Ja?
Der hat die geboxt.
Wie kommst du auf geboxt? Wen hat er noch geboxt?
Ich weiß nicht, Zyklopen hat er wahrscheinlich geboxt irgendwie.
Also nicht ganz, aber die Richtung ist schon mal okay. Er hat ihm auf jeden Fall ziemlich was angetan. Er hat ihm dieses eine Auge, das er hatte, ausgestochen.
Ach schön.
Dem einen Zyklopen, es sind ja viele. Einer von denen heißt Polyphem. Und bei diesem Polyphem landet halt Odysseus, da sind Ziegen und Schafe und die hütet der Polyphem. Und Odysseus geht an Land, nicht mit all seinen Gefährten, sondern 12 sucht er sich aus und sagt, komm, da gehen wir an Land, da holen wir Milch und Ziegenkäse und Schafskäse und all sowas. Wird aber von Polyphem überrascht und gefangen in der Höhle. Der sperrt Odysseus und diese 12 Gefährten in der Höhle ein. Zusammen mit den Ziegen und Schafen übrigens. Die sind auch immer über Nacht in dieser Höhle und dann schiebt der Polyphem dann einen riesigen Stein davor und dann sind die da drin. Und abends kommt er rein und spricht ein bisschen mit denen und sagt dann, ja, also Menschen sollten Menschen nicht gegenseitig fressen, das verstehe ich. Aber wir sind Zyklopen, keine Menschen und wir halten uns sowieso an keine Gesetze. Ich probiere euch mal, vielleicht schmeckt ihr gut. Und frisst einfach direkt 2 von denen auf. Und sagt, ja, schmeckt mir, mache ich jetzt jeden Tag. Und geht halt raus tagsüber, schiebt den Stein wieder davor und kommt abends zurück und will wieder den nächsten fressen. Ne? Da kommt dann Odysseus eben auf diese Idee, einen Baumstamm, so riesig ist dieser Polyphem, dass er einen Baumstamm ausgerissen hat und ihn als Hirtenstab benutzt. Den hat er in der Höhle liegen. Und den spitzt Odysseus mit den Gefährten an. Als der zurückkommt abends, bietet er ihm Wein an, hat er noch nie getrunken. Der Polyphem, der trinkt immer nur Schafsmilch und Ziegenmilch. Jetzt soll er Wein trinken, davon wird er müde und schläft ein. Und im Schlaf nehmen die übrigen Gefährten und Odysseus dann diesen Baumstamm und rammen ihn ihm ins Auge. Jetzt ist er also blind, aber natürlich damit noch nicht fertig besiegt. Er ist stinkwütend, er schlägt um sich, er will die alle auffressen und töten. Und er überlegt sich halt, er muss ja immer die Schafe und Ziegen jeden Tag rauslassen, dass er sich einfach vor den Höhleneingang stellt und die Schafe abtastet, sodass die Männer da drin gefangen bleiben. Also wenn er das Fell ertastet, dann weiß er, ist kein Mensch, der hier entfliehen will. Und das ist seine Art, damit jetzt in Zukunft umzugehen. Odysseus kommt also auf die Idee, Männer, wir binden uns einfach morgen unter die Bäuche der Schafe und dann tragen uns die Schafe raus aus der Höhle und so entkommen sie tatsächlich.
Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ja. Da stimmt doch was mit den Größenverhältnissen allein schon nicht.
Wieso? Weil man sich nicht unter einen Schafsbauch binden kann?
Ja, also Odysseus muss doch wirklich, wenn der so einen riesen Baumstamm genommen hat, ne?
Mit allen Männern zusammen, die noch übrig waren, ne?
Ja, genau, aber das muss schon Oschi gewesen sein. Das heißt, Odysseus stelle ich mir jetzt nicht irgendwie 1,20 vor, sondern wahrscheinlich irgendwie fast ein 2-Meter-Typ.
Nee, das auch nicht. Ich meine, früher waren Menschen sowieso ein bisschen kleiner als heute, ne? Im Mittelalter war, glaube ich, die Durchschnittsgröße
1,40, ne?
Nein.
Ey, doch, die waren klein.
Aber nicht 1,40.
Ey, die Türen damals, die waren mega klein. Da musst du dich ja bücken, wenn du da durchgehen willst. Ich gucke jetzt nach.
Da bin ich gespannt, ob die wirklich 1,40 nur waren.
Durchschnittsgröße im Mittelalter war 1,73. Warum haben die so kleine Türen gehabt? Was ist da los?
Da konnte man sich dann halt bücken. Oder man ist ja auch nicht sehr alt geworden damals. Und Odysseus hat ja lange vor dem Mittelalter gelebt, war also vielleicht wirklich nur 1,40.
Ja, keine Ahnung. Also das mit den Schafen,
Du kaufst die Geschichte nicht.
Ich kauf die Geschichte nicht ab, nee.
Du hast aber auch noch nicht den Clou, warum ich das überhaupt in der Folge heute erzähle. Den habe ich ja noch gar nicht erzählt. Als Polyphem Odysseus und seine Männer gefangen nimmt, fragt er natürlich den Anführer, Odysseus, wie heißt du denn? Odysseus antwortet, niemand. Weil er schon weiß, oh, wenn ich dem jetzt hier was antue, und das werde ich, weil ich will hier raus aus der Situation, und der kennt meinen Namen. Und der ist der Sohn vom Meeresgott Poseidon. Das sind nämlich die Zyklopen. Der Papa ist Poseidon, der Meeresgott. Und ich bin mit meinen Männern auf dem Schiff unterwegs. Und der verflucht mich, dann wird sein Vater das Meer entsprechend über uns zusammenfallen lassen. Ich sollte mal nicht sagen, wer ich bin.
Und wie hat der andere reagiert? Hat er dann gesagt, niemand. Alles klar, schreibe ich auf.
Nicht nur das, Iris. Der hat nicht nur einfach gesagt, du heißt niemand, cool. Sondern er hat sogar, als ihm das Auge ausgestochen wurde, schreit er zu den anderen Zyklopen, ey, Hilfe, Hilfe, macht voll den Alarm. Ne? Und die sagen, was ist los, Polyphem? Und er sagt, niemand hat mir das Auge ausgestochen. Und dann sagen die, ja, wenn niemand dir das Auge ausgestochen hat, dann ist ja alles gut, halt's Maul.
Also helle waren die Zyklopen nicht so, ne?
Nee,
also.
Nee, absolut nicht. Gut, das war's schon an diese Episode aus der Odyssee, dachte ich, bei No Names. Niemand. Hat mich übrigens an einen Witz aus meiner Kindheit erinnert, ein richtig beschissener Witz, kommt jetzt noch zum Abschluss. In einem Haus wohnen in 3 Stockwerken übereinander 3 Männer. Der unterste im 1. Stock, der heißt Blöd mit Nachnamen. Der im 2. Stock darüber, der heißt Niemand. Und der im 3. Stock heißt Keiner. Eines Tages schauen sie alle drei raus aus ihren Fenstern auf die Straße und in der Mitte, denn niemand, der spuckt unten dem Blöd auf den Kopf. Und Blöd regt sich tierisch auf und rennt zur Polizei und will das zur Anzeige bringen und sagt halt, niemand hat mir auf den Kopf gespuckt und keiner hat es gesehen. Der Polizist sagt, sind Sie blöd? Und er sagt, ja, woher wissen Sie das?
Jo, das war schon nicht so gut mit den Witzen mal früher so, ne? Jo. Das ist so bestimmt so ein ganz alter Witz. Auch wenn ich mir so diese griechischen Mythologien anhöre, dann denke ich mir auch manchmal, kann ich jetzt nicht so viel für mein Leben daraus ableiten? Ja, ich kann mich nicht unter ein Schaf binden.
Wer weiß, muss ausprobieren. Vielleicht findest du ein wirklich großes Schaf.
Ja.
Ich liebe, wie dich das fertig macht, wenn es wirklich stumpf wird.
Das macht mich wirklich fertig. Und ich bin ja auch nicht immer auf Zack. Das merkt man ja auch hier im Podcast. Ja?
Nein.
Ich weiß sehr vieles nicht. Aber das ist wirklich so stumpf. Ja. Matthias, ich bin so krank, merke ich gerade.
Ja, ich baue auch
innerhalb von 4 Wochen zweimal. Ich hatte seit über 2 Jahren gar nichts mehr.
Komm, jammer nicht. Wir machen schnell Schluss.
Ja, macht's gut.
Ihr wisst schon den ganzen Kram, was uns hilft. Gebt uns anonyme Bewertungen, aber dann gute.
Ja.
Ja.
Wir haben euch lieb. Macht's gut.